Breitband Topic.
Vor gut einem Jahr veröffentlichte der US-amerikanische Netzforscher David Gelernte einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Seine These: Noch ist das Netz eine Ansammlung von Internetseiten und Plattformen, mehr oder weniger räumlich organisiert. In Zukunft aber wird das Netz nur noch aus persönlichen Streams, also Nachrichten und Informationsströmen, bestehen. Jeder User bekommt dementsprechend seinen eigenen Livestream. Live allerdings mit F. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Informationen würden dieser Idee zufolge nicht mehr räumlich, sondern zeitlich strukturiert, inklusive eines Art Rückspulknopfes, sozusagen. Vor einem Jahr war das noch eine Zukunftsvision. Vor 10 Tagen aber hat das soziale Netzwerk Facebook sein neues Timeline-Konzept veröffentlicht.
Ja, und Christian Grasse, der erklärt uns jetzt, warum die neue Facebook-Timeline nichts anderes als dieser neue Livestream ist. Und danach sprechen wir dann noch mit David Gelernte und der Gedächtnisforscherin Alida Aßmann über die kulturellen und gesellschaftlichen Konsequenzen dieser neuen totalen Erinnerung. Aber erstmal Christian Grasse.
Imagine expressing the story of your life where you have all the recent stuff that you've done and then all the most important and meaningful things from your life are...
Die Geschichte deines Lebens, sie soll erzählt werden. Mark Zuckerberg hat diese Worte in seiner Keynote bei der Facebook-Entwicklerkonferenz FATE in der vergangenen Woche so oft wiederholt, dass es auch die Großelterngeneration mitbekommt. Die komplette Lebensgeschichte eines Menschen soll in den Mittelpunkt rücken. Bisher könne man lediglich die letzten 15 Minuten nachvollziehen, bedauert Zuckerberg. Timeline heißt das neue Facebook-Feature, das Mark Zuckerberg stolz der Netzwelt präsentiert. In Verbindung mit der zweiten großen Neuerung, der Erweiterung der technischen Facebook-Schnittstelle Open Graph, soll die Lebensgeschichte mit einem Echtzeit-Datenstrom gefüttert werden. Der berühmte Like-Button könnte bald überflüssig werden.
You don't have to like a book. You can just read a book.
Wenn ich via Smartphone, Tablet oder E-Book-Reader ein Buch lese und Facebook einmalig den Zugriff auf meine Bücher-App erlaube, wird der Datenstrom in Gang gesetzt. Das ist auch für andere Lebensbereiche denkbar. Filme, die ich schaue, meine sportlichen Aktivitäten, was ich gerade koche, esse oder trinke. Die zunehmende Vernetzung der dinglichen Welt wird den individuellen Datenstrom um ein Vielfaches erhöhen. Der Begriff der Auflösung ist nicht mehr nur auf Kameras und Displays anwendbar, sondern auch auf uns, den digitalen Menschen. Und Zuckerberg macht bereits heute deutlich, Facebook ist das Zentrum unserer hochaufgelösten Datenströme.
Our development is guided by the idea that every year the amount that people want to add and share and express is increasing.
Und wir? Wir machen mit.
This is the story of my life.
Endlich können wir unser digitales Abbild bis ins kleinste Detail erschaffen. Das virtuelle Lebensarchiv wird uns eine Gedankenstütze sein. Wir archivieren, dokumentieren, reflektieren. Denn das tun wir schon immer. Die Facebook-Timeline ist die digitale Fortsetzung dessen, was zu Urzeiten mit der Höhlenmalerei begann.
Christian Grasse über Facebooks Timeline. David Gelernte ist einer der anerkanntesten Netztheoretiker der Gegenwart. Der promovierte Informatiker, Kulturjournalist, der studierte Judaist und Buchautor, all das ist er. Er gehörte aber vor allem auch zu den Pionieren in Sachen Netztheorie.
Ja, und vor der Sendung hatten wir Gelegenheit, mit diesem Tausendsasser David Gelernte über das neue Timeline-Konzept von Facebook zu sprechen. Und unsere erste Frage war an einen der Erfinder der Idee eines Livestreams naheliegenderweise die Frage, ob wir denn demnächst auch das Leben des David Gelernte in Gänze auf Facebook werden nachvollziehen können.
Well, absolutely not.
Ganz sicher nicht. Als wir Mitte der 90er die Livestream-Software entwickelten, haben wir als erstes eine Anwendung geschaffen, mit der man zwischen privat und öffentlich unterscheiden kann. Das war ganz entscheidend für uns, dass alles, was man in den Livestream stellt, als privat oder öffentlich gekennzeichnet werden kann. Also der eigene Blog oder bestimmte Fotos, da möchte man sicher, dass das öffentlich ist. Wenn ich auf den Livestream eines anderen schaue, möchte ich gar nicht, dass alles öffentlich ist. Im Gegenteil, ich möchte, dass er das meiste als privat betrachtet.
Because most of those things I would hope and expect he would keep private.
Sie haben es schon erwähnt, dass Sie schon vor längerem darüber gesprochen haben, dass sich das Netz von einer plattformorientierten Struktur zu einer Art Livestream-Internet wandeln wird. Und würden Sie wenigstens sagen, dass das ein Schritt ist in ein nutzerfreundlicheres Internet, auch wenn Sie persönlich die Facebook-Timeline nicht nutzen würden?
Oh ja, absolut. Wir sehen das auch in anderen Bereichen. Am deutlichsten am Beispiel von Twitter, das ja sehr erfolgreich ist. Aber auch die Industrie hat inzwischen anerkannt, dass das Livestream-Modell für die User am bequemsten zu nutzen ist. Alles bewegt sich in diese Richtung.
And is already moving in that direction.
Dieses neue Timeline-Konzept von Facebook, diese Idee eines kompletten Livestreams, wie wird es die Geschichten verändern, die wir einander erzählen? Wird es die Tradition der mündlichen Überlieferung von Geschichte, also das Konzept Oral History, komplett verändern?
It can change the tradition of the oral history, I suppose.
Es kann die mündliche Überlieferung von Geschichte zuallererst unter dem Gesichtspunkt verändern, was wir über uns selbst wissen. Die Tradition des Tagebuches, bei dem man Erlebtes auf Papier festhält, war nie so furchtbar weit verbreitet. In der jüngsten Generation dürfte sie sogar so gut wie ausgestorben sein. Der Livestream kann mich nun daran erinnern, wie mein Leben bisher verlaufen ist und welche Pläne ich hatte. Er erleichtert es uns, uns an uns selbst zu erinnern. Und unsere Kinder können diesen Livestream als Erbe übernehmen. In einem nächsten Schritt kann das die mündlich überlieferte Geschichte der Gesellschaft bereichern. Das Livestream-Konzept ist in gewisser Weise ein Gegenmittel gegen die Tendenz des Internets, alles dem aktuellen Moment unterzuordnen. Das Netz ist ein Medium, in dem die Vergangenheit dazu tendiert, zu verschwinden. Man lässt sich hier von der Gegenwart überwältigen. Bisher war das Netz nicht so hilfreich dabei, Geschichte zu verstehen. Um das Wissen über Geschichte zu stärken, ist Livestream ein Schritt dahin, die Balance wiederherzustellen.
Der Netztheoretiker David Gelernter über das Internet und die Vergangenheit. Das Gespräch können Sie übrigens in voller Länge auf breitband.deradio.de nachhören.
Ja, kein Grund zur Panik, sagt David Gelernter. Dennoch könnte Facebooks Konzept der totalen digitalen Existenz natürlich unseren Umgang mit Erinnerungen und Geschichte ändern, bis hin zu einem Einfluss auf das sogenannte kulturelle Gedächtnis.
Ja, und diese Themen haben wir auch mit Alida Aßmann diskutiert. Sie ist eine der renommiertesten Gedächtnisforscherinnen hierzulande. Vor der Sendung fragten wir sie zum Beispiel, ob denn so ein Konzept wie das Konzept des Facebook-Livestreams auch die persönlichen, individuellen Erinnerungen verändern wird?
Das ist schon ein neuer Einschnitt wieder in der Technik, wenn man so will, der Selbstbeobachtung oder Selbstarchivierung. Und damit ändert sich natürlich auch das Format, in dem wir uns an unser eigenes Leben erinnern. Die Frage ist für mich bei diesem neuen Livestream-Timeline-Konzept, inwiefern da den Nutzern, den Individuen auch so ein bisschen die Gestaltung ihres Lebens aus der Hand genommen wird. Also inwiefern das Format dann doch in gewisser Weise regelt, normiert, kategorisiert, was da hineinkommt. Also es wird sicher zu einer sehr starken auch Uniformisierung führen, sodass die These, dass wir jetzt alle ganz individuell und besonders in Erscheinung treten können, dadurch vielleicht auch ziemlich nivelliert wird.
Wenn Sie von einer Uniformisierung sprechen, was hätte das dann für Auswirkungen auf unser gemeinsames, also unser kulturelles Gedächtnis, das ja dann auch in Veränderung begriffen ist?
Ja, also die Tatsache, dass sehr viel mehr aufgespeichert werden kann, bedeutet ja zunächst einmal, dass sehr viel mehr mögliches Material anfällt, das dann auch in ein kulturelles Gedächtnis eingeht. Nun ist da aber noch eine ganz starke Hemmschwelle davor geschaltet. Nicht alles, was wir aufspeichern, wird ja auch erhalten. Und wenn wir über kulturelles Gedächtnis nachdenken, denken wir über ein Langzeitgedächtnis nach, das auch überlebenszeitlich ist. Also nicht nur das, was wir über uns selber wissen, sondern auch auf, denken wir über das nach, was andere, die nach uns kommen, noch über uns wissen. Und wenn man das mal mit betrachtet, dann ist einfach die Tatsache die, dass wir zwar sehr viel mehr speichern, aber eben auch, dass wiederum sehr viel mehr an dieser Schwelle ins Langzeitgedächtnis verloren geht oder einfach gelöscht wird.
Wie würden Sie genau diese Verbindung zwischen der Erinnerung des Einzelnen und dem kulturellen Gedächtnis, das wir jetzt erörtert haben, beschreiben, eben in diesen digitalisierten Zeiten?
Ja, also man könnte sagen, dass die Archive sehr viel voller werden könnten. Schließlich diese neuen digitalen Speichertechniken haben ja den Vorteil, dass sie wenig Platz einnehmen und auch nicht mehr so einstauben, wie das mit der Papierflachware, den Fotoalben, Tagebüchern, Briefen und so weiter der Fall war. Aber das Wichtigste im Ganzen ist überhaupt, dass wir nicht einfach nur bewahren, weil wir etwas bewahren können. Wir bewahren ja nur, weil wir es bewahren wollen. Das heißt, wir brauchen Relevanzkriterien. Es muss uns wichtig sein. Jemand muss sich dafür einsetzen und es muss einen guten Grund geben, etwas aufzuhalten. Denn das Normale ist das Vergessen. Und das Erinnern darf immer starker kultureller Anstrengungen. Das macht Mühe und kostet auch sehr viel Geld.
Aber sind wir nicht genau an diesem Punkt gerade an einer Zäsur angekommen? Denn bisher war es so, es gab die großen Narrationen, es gab die großen Mythen der Antike, es gab die Historiografie, die ausgewählt hat, welche Ereignisse sind eben ganz entscheidend. Und jetzt kommt so ein Unternehmen wie Facebook daher mit einem Timeline-Konzept, was quasi in Echtzeit alles aufnimmt, was geschieht. Und plötzlich haben wir eine ungeheure Fülle an Informationen da. Wie sollen da noch Relevanzkriterien greifen und wer stellt die eigentlich auf, wenn die Maschinen das Gedächtnis auf einmal darstellen?
Ja, also diese Vision, dass Facebook jetzt alles über den Haufen wirft, möchte ich auch ein bisschen wieder herunterstufen. Denn das ist ja zunächst ein totaler Albtraum, die Vorstellung eines Total Recalls. Das ist ein Phantasma, das man in einem Arnold Schwarzenegger-Film durchspielen kann, aber das funktioniert in der Wirklichkeit nicht. Das heißt, man muss ständig wegwerfen, man muss aussortieren, sonst wird nämlich das Wertvolle auch nicht wertvoll. Wert bemisst sich durch Knappheit. Wert entsteht durch Selektion, durch Auswahl, durch Zuschreibung von Wert. Und wenn wir diesen Wert nicht zuschreiben, wenn wir einfach sagen, alles was ist, ist gut, dann wäre es die totale Überschwemmung. Aber genau das ist das Gegenteil von Erinnern. Erinnern ist immer Auswahl und es ist ein Prinzip der Gestaltung.
Alida Aßmann über das kulturelle Gedächtnis und die Digitalisierung. Christine, beide sind ja doch einigermaßen gelassen, David Gelernter und Alida Aßmann, während man diese Woche doch auch viele andere Reaktionen hören konnte, was dieses Timeline-Konzept angeht, so nach dem Motto, der Mensch wird zum Objekt eines Unternehmens und seine Erinnerungen werden zur Ware. Wie schätzt du das ein?
Nein, weißt du jetzt, wie ich es persönlich handhaben werde, ob ich mich in so einer Timeline vielleicht wohlfühlen könnte?
Also können wir den Usern sagen, dass wir deine Kindheitsfotos demnächst auf Facebook finden? Willst du das da reinstellen?
Ich halte das wie David Gelernter und würde mit einem heftigen auf gar keinen Fall antworten. Aber natürlich habe ich, klar, ob man mich trotzdem irgendwie auf Facebook mit solchen Fotos finden wird und was dann in der Timeline auftaucht, wird ja noch abzuwarten bleiben. Also wer mich auf irgendwelchen hässlichen Schulklassenfotos markiert und damit ist das auch alles raus, was ich wenigstens noch ein bisschen verbergen wollte, das muss man jetzt ja sehen. Wenn es dann funktioniert.
Wie Sie das handhaben und wie Sie das einschätzen, können Sie uns auch auf Facebook sagen, denn dort ist Breitband selbstredend auch präsent, eben auch natürlich auf Twitter und auf breitband.deradio.de und da gibt es auch das Gespräch mit Alida Aßmann nochmal in ganzer Länge zu hören.
Und wir markieren Sie auch nicht auf schlimmen Fotos, höchstwahrscheinlich. Aber jetzt ist wieder Markus dran und schon wieder mit diesem Facebook.
Wieder mit Facebook, wieder mit der Timeline von Facebook. Wir haben jetzt gerade über die kulturellen Konsequenzen gesprochen, dieses neuen Konzepts. Die Frage ist aber, wie soll dieser Echtzeitmitschnitt unseres Daseins, zumindest unseres digitalen Daseins, eigentlich ganz genau funktionieren? Facebook nennt die Technologie, die da zum Einsatz kommt, schlicht Open Graph, was ja auf den ersten Blick erstmal ganz sympathisch klingt. Es erinnert an Open Data oder Open Government, also Sachen, die ganz positiv besetzt sind eigentlich. Was sich aber tatsächlich dahinter verbirgt, hat uns in dieser Woche der Technikjournalist Ben Schwan verraten.
Open Graph nennt Facebook eine Technik, mit der das, was im Web passiert, mit Facebook verknüpft werden kann. Also das heißt, es gibt jetzt eine direkte Interaktion zwischen dem, was im Web passiert und eben das, was bei Facebook läuft, auch in sogenannten Apps, also den Anwendungen auf Facebook. Und das bedeutet dann ganz praktisch, dass wenn ich eine Aktion im Web durchführe oder eben in einer App, dass das dann direkt zu Facebook zurückgemeldet wird und dann auch eben in der Timeline auftaucht. Das heißt, die Sache wird viel, viel simpler. Man gibt dann einmal frei, dass diese Infos gemeldet werden und das läuft dann ab sofort automatisch.
Facebook war ja anfangs ein, man könnte schon fast sagen, klassisches soziales Netzwerk, eine Art geschlossenes System. Dann kam dieser Like mir, dieser Gefällt mir-Button, der auf externen Internetseiten auftauchte. Und mittlerweile hat man den Eindruck, dass die Strategie von Facebook eine Ausdehnung aufs gesamte Netz bedeutet. Wie soll das umgesetzt werden?
Also derzeit ist es mit Webinfos noch so, dass man tatsächlich auch den Like-Knopf gedrückt haben muss. Und da sieht es dann so aus, dass das dann einfach im Profil weiter auftaucht oder in der Timeline. Das ist ja sozusagen das neue Profil. Es läuft aber stark eben in die Richtung, dass es automatisiert wird. Grundsätzlich sieht es halt so aus, dass bezüglich der Apps eine wirkliche Automatisierung stattfindet. Das heißt, es gibt verschiedene Anwendungen, wie beispielsweise so eine Jogging-Software oder dieses Musikprofil Spotify. Wenn man das einmal dann genehmigt hat innerhalb von Facebook, wird dann automatisch in die Timeline zurückgemeldet, was man beispielsweise macht. Wenn ich jetzt irgendwie im Tiergarten in Berlin gelaufen bin, geht das dann automatisch in meine Timeline. Oder wenn ich jetzt, weiß nicht, Aha gehört habe oder andere Songs, dann landet das automatisch in der Timeline. Man muss das einmal bestätigt haben. Das nennt Facebook Frictionless Sharing, also quasi Teilen ohne Reibung oder reibungslose Teilung, und dann landet das im Profil.
Welche Konsequenzen hätte das denn perspektivisch auf die nächsten 10, 20 Jahre mal geblickt? Vorhin sagte ja Alida Aßmann im Gespräch, noch ist der Facebook-User quasi der Autor seiner Biografie, die da erscheint. Aber wenn wir so ein Konzept wie den Open Graph sehen, hat man ja das Gefühl, dass der Facebook-Nutzer mehr auch zum Objekt einer Geschichtsschreibung wird, die vollautomatisch vollzogen wird.
Ja, das denke ich auch. Also es geht augenscheinlich einfach darum, das gesamte Leben in Facebook abzubilden. Das hat Mark Zuckerberg auch bei der Ankündigung von Timeline so gesagt. Die Leute sollen die Möglichkeit bekommen, auf Facebook ihr Leben darzustellen, sich zu repräsentieren in ihrer Persönlichkeit. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, die Nutzer so weit wie möglich kennenzulernen. Nicht nur den Namen, nicht nur das Geburtsdatum, nicht nur den Beruf, sondern in die Tiefe zu gehen und darüber dann maßgeschneiderte Werbung auszuliefern, Marktforschung letztlich auch zu betreiben, wobei sich Facebook hier bisher ein bisschen zurückhält, aber man kann damit rechnen, dass das in die Richtung stärker geht, dass einfach dann erfasst wird, was machen Nutzer, und viele Firmen werden sich dafür interessieren. Und das sind alles Sachen, die bisher nicht möglich waren. Facebook sammelt Daten und dann wird es einfach möglich sein, ganz gezielt zu werben. Das geht derzeit schon relativ genau und es wird künftig noch viel genauer werden. Die Leute werden darüber natürlich nachträglich eine Kontrolle haben. Das heißt, ich kann dann nachträglich einen Beitrag löschen, aber es wird erstmal durch dieses Frictionless Sharing auf Facebook platziert. Das heißt, es ist definitiv ein Kontrollverlust. Man muss noch stärker aufpassen, was dann auf Facebook landet.
Frictionless Sharing klingt schon irgendwie gewalttätig, finde ich. Das war der Technikjournalist Ben Schwane bei Facebooks Open Graph.